Von dem Demokrit und Heraklit. Der Verstand schickt sich zu allen Dingen und mischet sich in alles. Deswegen brauche ich ihn bei den Versuchen, die ich hier damit mache, bei allerhand Gelegenheit. Habe ich eine Sache, die ich nicht verstehe, so versuche ich ihn eben hierdurch und forsche von ferne, wie weit ich kommen kann. Ist es für meine Person zu tief, so bleibe ich nur an dem Rande. Diese Erkenntnis, dass ich nicht weiterkommen kann, ist auch eine Wirkung von ihm. Ja, eine von denen, worauf er sich am meisten einbildet. Bald versuche ich bei einer schlechten und nichtigen Sache, ob er ihr eine Gestalt geben und sie unterstützen und Feste setzen kann. Bald gehe ich mit ihm auf eine wichtige und verwirrte Sache, wo er nichts von sich selbst zuzusetzen findet, weil der Weg schon so gebahnet ist, dass er nur anderen nachgehen darf. Hier beschäftigt er sich, diejenige Straße zu wählen, welche ihm die beste zu sein scheinet, und sagt unter 1000 Fuß steigen, dieser oder jener sei am besten ausgesucht. Ich nehme den ersten, den nächsten Beweis, der sich mir darbietet. Einer ist mir so gut als der andere, und ich nehme mir niemals vor, einen ausführlich abzuhandeln, denn ich übersehe keine einzige Sache ganz. Wie es auch denen geht, die uns doch versprechen, uns dieselbe ganz übersehen zu lassen. Von 100 Gliedern und Gesichtern, die eine jede Sache hat, nehme ich eines. Bald lecke ich nur daran, bald mache ich eine kleine Öffnung und zuweilen steche ich bis auf den Knochen. Ich mache die Öffnung nicht gar groß, aber so tief als möglich. Es ist mir oft lieber, wenn ich die Dinge in einem ungewöhnlichen Lichte betrachten kann. Ich würde mich wagen, eine Materie von Grund aus abzuhandeln, wenn ich mich nicht so gut kennete und mich in Ansehung meines Unvermögens betrüge. Ich streue hier und da ein Wort ein, von dem ganzen abgerissenen Stücke und ohne Ordnung, ohne Absicht und ohne Versprechen. Also bin ich nicht gehalten, gut dafür zu sein oder selbst beständig dabei zu bleiben, sondern ich ändere meine Meinung nach Gefallen, werde zweifelhaft und ungewiss und falle in meine Hauptform, welches die Unwissenheit ist. Jede Bewegung verrät uns. Cäsars Seele, die sich bei der Anordnung und Einrichtung der pharsalischen Schlacht sehen lässt, sie zeigt sich auch bei der Einrichtung müßiger und verliebter Gesellschaften. Man sieht bei einem Pferde nicht allein darauf, wie es auf der Reitbahn seine Schule macht, sondern auch, was es für einen Schritt gehe, ja selbst, wie es im Stall stehet. Unter den Verrichtungen der Seele gibt es auch geringe. Wer ihr Bezeigen dabei nicht auch sieht, kennen sie noch nicht völlig. Ja, manchmal lernt man sie noch viel besser kennen, wenn sie ihren ordentlichen Schritt geht. Die Winde der Leidenschaften fassen sie desto eher, wenn sie recht hochgekommen ist. Hierzu kommt noch, dass sie sich gänzlich auf eine Sache leget und sich ganz mit selbiger beschäftiget. Niemals mehr als eine einzige auf einmal vornimmt und sich dabei nicht nach der Beschaffenheit der Sache, sondern nach ihrer eigenen Beschaffenheit verhält. Die Sachen haben vielleicht für sich betrachtet ihr Gewicht, Maß und Bestimmungen, aber innerlich in uns legt ihnen die Seele Eigenschaften bei, nachdem sie es versteht. Der Tod ist dem Cicero schrecklich, dem Cato erwünscht, dem Sokrates gleichgültig. Die Gesundheit, das Gewissen, das Ansehen, die Wissenschaft, der Reichtum, die Schönheit und die diesen entgegengesetzten Dinge legen bei dem Eingange alle ihre Kleider ab und bekommen von der Seele ein neues Kleid und eine ihr beliebige Farbe. Eine braune, helle, grüne, dunkle, tiefe, lichte. Und wie es jedem anständig ist. Die Seelen haben keine allgemeine Redensart, Regeln oder Formen untereinander festgesetzt, sondern jede ist in ihrem Staate Königin. Daher dürfen wir uns nicht mehr mit der äußerlichen Gestalt der Dinge entschuldigen. Wir müssen uns selbst davon Rechenschaft geben. Unser Wohl und Weh stehet bei uns. Wir dürfen nur uns selbst und nicht dem Glücke opfern und Gelübde tun. Das Glück vermag nichts über unsere Sitten. Umgekehrt, unsere Sitten ziehen das Glück nach sich und bilden es nach sich. Warum sollte ich nicht auch von dem Alexander nach seinem Bezeigen bei der Tafel und bei dem Trinken oder bei dem Schachspiele urteilen können? Wie sehr strengte sich nicht seine Seele bei diesem schlechten und kindischen Spiele an? Ich bin diesem Spiel gram und fliehe es, weil es kein rechtes Spiel ist und uns allzu ernsthaft belustiget. Denn ich schäme mich, so viel Aufmerksamkeit darauf zu verwenden, die zu einer wichtigen Sache hinlänglich wäre. Alexander ließ sich dasselbe ebenso sehr als seinen berühmten Zug nach Indien angelegen sein, und mancher könnte nicht aufmerksamer sein, wenn er etwas, worauf die Wohlfahrt des ganzen menschlichen Geschlechtes ankäme, vorhätte. Man sehe nur, wie viel Unordnung unsere Seele in diesem lächerlichen Zeitvertreib anfängt, wenn sie sich nicht recht dabei angreift, wie sehr sie sich dabei verhält und bloßgibt. Ich lerne mich bei keiner anderen Gelegenheit besser als bei dieser kennen. Was für Leidenschaften werden nicht bei uns erreget? Zorn, Verdruss, Hass, Ungeduld und eine heftige Ehrbegierde zu gewinnen, ungeachtet es eher zu entschuldigen wäre, wenn man sich eine Ehre daraus machte, zu verlieren. Denn ein besonderer und ungemeiner Vorzug in einer nichtswürdigen Sache stehet einem ehrlichen Manne übel an. Was ich von diesem Exempel sage, lässt sich von allen anderen sagen. Jede Kleinigkeit, jede Beschäftigung des Menschen verrät und zeiget denselbigen so gut als eine andere. Demokrit und Heraklit sind zween Philosophen gewesen. Der erste hielt das menschliche Leben für eitel und lächerlich und ging daher niemals anders als mit einem spöttischen und lachenden Gesichte unter die Leute. Heraklit im Gegenteil hatte Mitleiden mit eben diesen unseren Umständen. Daher er beständig betrübt sah und die Augen voller Tränen hatte. Ich halte mehr auf die erstere Gemütsart. Nicht deswegen, weil das Lachen angenehmer als das Weinen ist, sondern weil sie verächtlicher und uns noch schimpflicher ist als die andere. Mich dünkt, dass wir niemals genug nach Verdienst verachtet werden können. Das Beklagen und das Mitleiden sind mit einer gewissen Hochachtung für den Gegenstand, den man bedauert, vermischt. Hingegen auf die Sachen, die man verspottet, hält man nichts. Ich glaube nicht, dass sich bei uns so viel Unglück als Eitelkeit, so viel Bosheit als Narrheit findet. Wir sind nicht so boshaft als aufgeblasen. Wir sind nicht so elend als verächtlich. Also war Diogenes, der sich mit dem Herumwälzen seines Fasses vor sich lustig machte, über Alexander den Großen die Nase rümpfte und uns für Fliegen oder mit Luft angefüllte Blasen hielte, ein weit schärferer und stachlichter Richter und kam folglich meiner Meinung weit näher als Timon, welchen man den Zunamen Menschenfeind dafür gab. Wenn man etwas hasset, so ist einem daran gelegen. Dieser wünschte uns alles Böse. Er trug ein recht heftiges Verlangen nach unserem Untergange und flohe unserem Umgang als gefährlich, als einen Umgang mit bösen und von Natur verderbten Leuten. Jener aber verachtete uns so sehr, als ob wir ihn weder stören noch anstecken könnten. Er vermied unsere Gesellschaft nicht aus Furcht, sondern aus Verachtung. Er hielt uns sowohl zu dem Guten als zu dem Bösen untüchtig. Von gleicher Art war die Antwort des Statilius, welchen Brutus in die Verschwörung wider den Cäsar zu treten bereden wollte. Er hielt das Unternehmen für gerecht, glaubte aber nicht, dass die Menschen wert wären, dass man sich ihrentwegen die geringste Mühe machte. Ebenso wie Hegesias sagte, der Weise dürfte für niemanden als für sich selbst etwas tun, weil er allein würdig wäre, dass man seinetwegen etwas täte. Und ebenso sagte auch Theodor, es wäre unbillig, wenn sich ein Weiser für das Wohl seines Vaterlandes wagen und die Weisheit den Narren zum Besten in Gefahr setzen wollte. Wir sind ebenso lächerlich als zum Lachen geneigt.